Der Getränkehandel wandelt sich gerade in Österreich. Wir haben jetzt die Pfandflaschen bekommen als das große Aufregerthema der Konsumenten. Wie merkt ihr es, Flößlauer, dass sich die Branche ändert? Ihr habt neue Produkte auf den Markt gebracht für einzelne Testmärkte. Wie ändert sich der Getränkemarkt?
Wie ändert sich der Getränkemarkt durch Einwegpfand? Wir haben uns, glaube ich, gut vorbereitet. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Ich würde auch sagen, die Einwegpfandgesellschaft hat da gute Arbeit geleistet. Und wir haben in Österreich ein System, das ein paar Eckpfeiler hat, die sehr positiv sind. Wir haben aktuell von der Entwicklung jetzt die Situation, dass doch gerade im Vorratsgebinde eine gewisse Kaufzurückhaltung sichtbar ist. Für Flößlauer ist es bis dato jetzt erstes Halbjahr sehr gut gelaufen. Das, was letztlich vom Vorrat jetzt passiert, ist, dass sehr stark in Richtung Mehrweg eine Veränderung stattfindet. Und wir sehen es aktuell mit einem Plus von, ich sage mal, grob 20% in einem Mehrwegglas. Also unsere 8x1 Liter Glas oder auch bei einer 9x1, wo doch eine starke Verhaltensänderung da ist. Das bringt Herausforderungen mit sich, weil ja die Packungsdichte nicht so groß ist. Ja. Und in der Logistik, in der Supply Chain da entsprechend auch was zu tun ist. Wir haben aber auch hier entsprechend schon Vorkehrungen getroffen. Wir haben entsprechend zusätzlich Kisten, wir haben Flaschen angeschafft. Also wir sind gut aufgestellt, was das Thema betrifft. Und ich glaube, wir werden die Situation gut meistern, haben es bis jetzt gut geschafft. Und mit dem Handel gemeinsam, dass wir dieses Jahr gut über die Bühne bringen.
Das ist gut zu hören. Und bevor wir gleich da auf das Thema weiter eingehen, darf ich mal eine kurze Vorstellungsrunde ersuchen.
Ja, gerne. Also mein Name ist Herbert Schlossnickel, bin Geschäftsführer der Flößlauer Mineralwasser GmbH, habe Lebensmittel- und Biotechnologie studiert, war eine kurze Zeit im Brauereibereich tätig und bin seit 2000, also seit dem Jahr 2000 da im Hause, durfte also da sehr viel gestalten über die Jahre hinweg. War ursprünglich für die technischen Bereiche zuständig und bin seit 2024 Alleingeschäftsführer und habe eine Gesamtverantwortung im Hause Flößlauer.
Ihr als Unternehmen, als Marke, habt euch ja über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre immer wieder neu erfunden. Ihr wart sehr präsent in allen Medien, ihr wart wirklich jemand, die sehr viel auch medial wahrgenommen worden ist. Warum habt ihr diesen Weg gegangen?
Naja, den Weg, den sind wir insofern gegangen, weil wir nie gesehen haben, dass wir gesagt haben, einfach nur Mineralwasser und wir wollen jetzt der Billigste sein und der Effizienteste sein. Heißt nicht, dass wir nicht trotzdem effizient sind oder sein wollen. Aber wir haben das Wasser immer verbunden, dass wir gesagt haben, wir haben dieses Lebenselixier da. Wir behandeln das entsprechend in der Form, dass wir es ästhetisch anbieten, dass wir die Kundenwünsche aufnehmen, dass wir die Erwartungen unserer Konsumenten erfüllen wollen. Und wir haben einfach dieses Thema natürliches Mineralwasser dann angereichert mit einer ästhetischen Verpackung in den unterschiedlichsten Gebindevarianten, die unterschiedlichsten Kundenwünsche hier zu erfüllen und dann über das eigentliche Mineralwasserthema hinaus eben mit Fruchtsaftanteilen, mit ein bisschen Zucker, mit natürlichen Aromen angereichert. Und so ist da immer mehr draus entstanden und haben wir sowohl auf der Gebinde als auch auf der Produktseite hier über die Jahre immer wieder Innovationen auf den Markt bringen können, die letztlich unseren Kunden und unseren Konsumenten dann gefallen haben und wir uns entsprechend weiterentwickelt haben.
Ihr habt ja damit auch nicht nur eine enorme Markenbekanntheit in Österreich bekommen, sondern ihr habt so sehr, sehr positiv besetzte Markenattributionen ja auch erhalten. Jetzt sind Sie schon sehr lange im Unternehmen. Wie hat sich denn das Unternehmen in den letzten Jahren auch intern neu erfunden? Weil ihr erfüllt einen der wichtigsten Rohstoffe ab, den wir in Österreich haben, Wasser. Ganz ein wichtiges Thema. Wie habt ihr euch als Firma neu erfunden? Wie sind Prozesse neu aufgesetzt worden? Dass man da ein bisschen einen Einblick kriegt vielleicht.
Naja, das ist ein laufender Prozess teilweise. Also vieles war evolutionär sozusagen, Step by Step. Und einiges war dann abrupt, wo man einfach drüber springen muss über eine Schlucht, sage ich, und anders geht es nicht, sonst fällt man runter. Wir haben in die produzierenden Bereiche sehr viel Nachholbedarf gehabt, was interne Logistik und was Logistik und Supply Chain betrifft. Wir haben dort auch von den Prozessen so umgestellt, dass wir in Richtung Arbeitsvorbereitung unterwegs gewesen sind und auch, ich kann mich erinnern, wie ich ins Werk gekommen bin, ist die Produktionsplanung aus der Produktion passiert. Mhm. Und wir haben dann relativ rasch umgestellt, dass wir gesagt haben, wir machen die Produktionsplanung aus der Supply Chain. Und warum machen wir die Produktionsplanung aus der Supply Chain? Weil wir da quasi diese Prozessübersicht im Gesamtblick haben. Das heißt, wir haben bei der Spar zum Beispiel haben wir ein VMI-Tool. Das heißt, wir können in die Sparleger reinschauen. Mhm. Die Zentrallager beim Spar sind für uns keine Blackbox. Das heißt, wir sind viel besser in der Planung aufgestellt und haben quasi den Blick bis in den Kunden, bis zum Kunden rein. Und auf der anderen Seite können wir dann schauen, wenn wir jetzt in Richtung Einkauf und Materialwirtschaft denken, ja, dass wir da die entsprechenden Ausstattungsmaterialien, die Grundstoffe, die Produkte, die wir brauchen, da die Produktberührten, dass da alles in einer Hand ist. Mhm. Also das war zum Beispiel ein wesentlicher Milestone, wie wir da aufgestellt sind und wie wir uns organisiert haben und was da letztlich passiert ist. Ein zweiter großer Meilenstein, der passiert ist, dass wir mit unserer Expansion in Deutschland die Philosophie in der Form geändert haben, dass wir gesagt haben, es gibt keine verantwortlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für Österreich und für Deutschland oder für Export, sondern es gibt eine Verantwortliche, die sowohl für das Österreich-Geschäft als auch für Deutschland und sämtliche kleinen Exportländer, die bei uns da dran sind, verantwortlich. Also das waren so die zwei großen Sachen. Darüber hinaus ist noch vieles anderes passiert.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, natürlich andere Länder als Österreich. Österreich als Heimmarkt ist klar wahrscheinlich der wichtigste Markt. Wie unterscheiden sich die anderen Länder vom Geschmack, von wie auch die Marke ankommt? Ist Deutschland quasi 1:1 bei Österreich? Ist es ein bisschen anders?
Na, Österreich ist ähnlich, würde ich sagen. Es ist ähnlich. Aber man merkt schon den Unterschied, wie die Deutschen Vöslauer aussprechen. Sie sprechen nämlich nicht Vöslauer, sondern sie sagen Vöslauer. Wir haben ja jetzt gerade, wir haben uns ja erstmalig jetzt einen TV-Spot geleistet. Wir sind mit der Nina Tschuber in Deutschland unterwegs.
Okay.
Und auch da im Spot, also die Nina macht es dezent, aber es ist trotzdem ein bisschen zu merken, diese deutsche Aussprache. Also man sieht, da sind die Unterschiede da und auch in den Geschmacksrichtungen. Das Thema, spielt sich im Ohne-Bereich, ohne Kohlensäure ab, was spielt sich mit Kohlensäure ab? Das sind teilweise, sage ich mal, Nachteile oder Learnings, wo wir es dann draufkommen müssen, wie die Deutschen so ticken. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil für uns, weil wir als österreichischer Brunnen, als Familienbetrieb, würde ich mal sagen, flexibler, innovativer sind und da das ein oder andere Mal schon von der Produktentwicklung einfach vorne weg waren und damit am Markt dann letztlich auch eine gute Entwicklung bringen konnten.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Produktentwicklung. Wie kann man sich als jemand, der sagt, Wasser gibt es mit Geschmack, gibt es mit oder ohne Kohlensäure, wie funktioniert bei euch Produktentwicklung?
Naja, Produktentwicklung funktioniert in der Form, dass wir ein kleines, feines Innovationsteam haben. Dieses Innovationsteam setzt sich im Wesentlichen aus einer Mitarbeiterin zusammen, die Trend- und Innovation Management macht. Das heißt, die schaut einmal, was tut sich so gesellschaftlich, was gibt es da für Trends, was gibt es da für Entwicklungen. Und wir leiten dann daraus ab und sagen, was können wir als Vöslauer da beitragen, welche Antworten finden wir darauf. Und auf der anderen Seite haben wir eine Mitarbeiterin, die dann tatsächlich das umsetzen muss als Produktentwicklung, sei es was in die Flasche dann reinkommt oder auch die neuen Gebinde, die es zu entwickeln gibt, sei es jetzt im Bettbereich, sei es im Mehrwegbereich oder auch die Überverpackungen, die damit verbunden sind.
Das heißt, ihr seid eigentlich für die Unternehmensgröße da sehr schlank aufgestellt?
Wir sind da sehr schlank aufgestellt, wobei man sagen muss, wir haben in der Lieferkette auch Firmen an der Hand, die da im Rahmen von der Produktentwicklung vieles für uns tun. Also wenn wir jetzt in Richtung Verpackung denken, dann denke ich an eine Firma Alpler. Alpler ist ja ein Unternehmen, das mittlerweile sehr groß ist, aber doch immer noch sehr Nähe zum Kunden hat und wo man individuelle Entwicklungen machen kann. Mhm. Das ist bei uns bei den Reduktionen, wenn es um Materialreduktion geht, was für den Nachhaltigkeitsbereich sehr wichtig ist, ist es immer ein Miteinander, dass man sagt, was kann die Firma Alpler im Briefing-Design machen, was kann man mit der Mündung machen. Mhm. Also ein Thema zum Beispiel, wo wir vor kurzem, also im letzten Jahr umgestellt haben, der sogenannte Verschluss, der an der Flasche dran bleibt, wo sich viele Konsumenten dann darüber gefreut haben und gedacht haben, okay, was soll das jetzt? Das haben wir dann gleich verbunden und haben gesagt, wir verkürzen die Mündung, Weil wenn wir schon jetzt umstellen müssen, wenn wir schon einen neuen Verschluss machen müssen, weil ja wir unser eigenes Werkzeug, wenn wir einen individual fürs Lauerverschluss haben, dann verbinden wir das gleich und haben aufgrund dessen dann mit dem Alpler gemeinsam ein Projekt ins Leben gerufen, haben 1,5 Gramm pro Flasche eingespart. Das heißt, in der Masse sind das dann ein paar hundert Tonnen, wo man sich sowohl auf der PET- als auch auf der P-Seite dann Einsparungen holt. Also das sind so eben unsere Entwicklungen, wo wir die Lieferanten sehr stark dran haben. Und wenn man auf die Grundstoffseite denkt, gibt es da auch ein paar große Lieferanten oder auch Familienbetriebe aus Österreich, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Also so gesehen erweitern wir dann unser kleines Team.
Das ist hochspannend. Also gerade wie Sie jetzt angesprochen haben, diese 1,5 Gramm, wo sich jeder denkt, komm, 1,5 Gramm, was ist denn das? Mhm. Aber natürlich auf die Masse an Flaschen, die umgesetzt werden im Jahr von euch, ist es eine erstaunliche Menge.
Ja. Also nachdem wir insgesamt inklusive unseres Lohnfüllpartners Almdudler mehr als 300 Millionen Füllungen da am Standort machen, sind wir eben in die paar hundert Tonnen drin. In der Masse macht es das da aus. Ne?
Okay, das ist sehr, sehr beeindruckend. Zeigt aber auch ihr als Unternehmen müsst wirklich auf solche Details Wert legen, die dem Konsumenten vielleicht nicht auffallen, aber trotzdem in der Nachhaltigkeit einen großen Impact machen.
Absolut, ja. Aber wir wissen Gott sei Dank in der Nachhaltigkeit, an welchen Rädchen wir drehen müssen. Da gibt es ganz viele und Materialreduktion ist eines, Recycling ist ein anderes Thema, wo wir mit unserer Tochter, also wir sind ja 20% Eigentümer von der Petopet Recycling Österreich GmbH, auch dort ist es wieder so, wir hätten dieses Ziel, dass wir 100% Rebate fahren wollen, in all unseren Fürs-Lauer-Produkten in der Form nicht erreichen können, wenn wir nicht Miteigentümer und Gesellschafter von der Pet-to-Pet wären, dass wir sagen, wir können uns darauf verlassen, dass die Qualität passt, wir können uns darauf verlassen, dass die Verfügbarkeit da ist, dass wir die Mengen haben, die wir brauchen und haben da das gemeinsam sehr stark vorangetrieben.
Das heißt, auch hier ist Supply Chain, also wirklich Verfügbarkeit der Rohstoffe, ein großer Punkt?
Ganz ein wichtiges Thema, ja. Ja. Okay. Also wir hatten insbesondere, wenn wir jetzt an die Zeit denken, was Pandemie und was Ukraine, die verfolgt uns ja leider Gottes immer noch, hat es da in der Lieferkette schon das eine oder andere Mal gerumpelt. Und haben wir letztlich jetzt bei Lieferanten, wo wir wenig Alternative haben, mit den Beständen dann letztlich gespielt, dass wir bewusst eigentlich entgegen dem, was wir die Jahre davor zelebriert und gepredigt haben, dass wir größere und höhere Bestände in Kauf nehmen, um da keine Lücken in der Lieferkette zu haben.
Von welchen Nachlieferzeiten reden wir bei sowas? Wie gesagt, es ist für Außenstehende immer so, dass man sagt, ja komm, so Plastikflaschen mit der Maschine aus dem Plättchen rausmachen. Wie schwer kann es denn sein? Aber wie schwer ist es denn wirklich, hier diesen Rohstoff zu bekommen?
Naja, bei Rebates haben wir im Kreislauf und das sind wir lokal. In dem Moment, wo man Virgin-Material hat, ja okay, ist man Europa. Ich meine, wir sind in der Regel Europa. Wo es heikel war, zum Beispiel, war bei den Aluminiumschrauber. Da gibt es nicht mehr so viele Lieferanten und da hat es Lücken gegeben. Es hat auch Lücken gegeben und nach wie vor im Bereich Ersatzteilwirtschaft. Also ganze Thematik mit Elektronik, Software, Frequenzumrichter, wenn ich an die Maschinentechnik denke, dass wir da ja rund um die Uhr produzieren und insbesondere in der Saison natürlich dann jede Stunde und jeder Tag zählt, dass wir wirklich lieferfähig sind. Also gibt es ja sehr viele Facetten.
Ihr seid ja, wir haben davor im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, natürlich auch davon abhängig, dass ihr die notwendigen Mitarbeiter habt. Mhm. Und das ist jetzt eben nicht nur Marketing, sondern ihr produziert's. Ihr braucht andere Maschinen, die richtigen Fähigkeiten, die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Wie sehen Sie momentan Verfügbarkeit der Arbeitskräfte am Markt? Kriegen Sie die richtigen Leute? Wo sind die Herausforderungen?
Naja, wir haben in der Fürs-Lauer insgesamt grob 200 Mitarbeiter. Mhm. Von den 200 Mitarbeitern sind ungefähr 150 in den produzierenden Bereichen. Das heißt, wir haben sehr stark Bedarf im Bereich unmittelbar an den Produktionsanlagen, im Bereich Lagerlogistik und im Bereich Elektrikmechanik. Wenn man da jetzt so schaut, wo ist es einfacher, wo ist es schwieriger? An den Produktionsanlagen ist es einfacher, weil wir dort sehr stark auf Ausbildung setzen und auf Weiterentwicklung. Das heißt, der Mitarbeiter, der da rekrutiert wird, der muss jetzt nicht fertig ausgebildet sein, sondern der soll eine gewisse Ausbildung natürlich mitbringen, ein gewisses Fachwissen mitbringen, aber da kann er sich vieles aneignen bei uns. Schwieriger wird es dann schon im Bereich Elektrikmechanik, dass wir da wirklich qualifizierte Mitarbeiter kriegen, die auch bereit sind, rund um die Uhr quasi in einem Schichtbetrieb zu arbeiten und gleichzeitig dann in Kauf nehmen, dass zu der Zeit, wo Menschen gerne Urlaub machen, bei uns Hochbetrieb ist und da in der Saison dann, ja, wir nicht so gerne üppig Urlaub geben, sondern der eher dann außerhalb der Saison stattfinden soll.
Wir haben da vorher schon gesprochen, natürlich Schichtdienst ist, muss man mögen als Mitarbeiter. Ist gerade dieses Thema, dass ihr einfach in der Sommerzeit Hochsaison habt, ist das für viele ein Thema, das sie erst im Bewerbungsprozess lernen, wo sie sich dann als Gedanken machen, ich kann halt nicht im Juli und im August jetzt auf Urlaub gehen?
Ja, das ist eine Hürde für Mitarbeiter, aber ich glaube, in Summe ist es einfach der Schichtbetrieb. Mhm. Wenn es Mitarbeiter gibt, die einen Job kriegen würden, wo sie im Tagbetrieb arbeiten können. Und das andere Thema, muss man auch sagen, dass gerade im Elektrikmechanik jetzt, wenn es begleitend zur Produktion ist, natürlich auch ein Stressjob ist, weil wann wird der Elektriker gerufen? Ja. Der wird gerufen, wann die Anlage steht und wann er ein Problem lösen soll. Ja, und dann wartet man drauf, dass man sagt, bitte möglichst rasch, ja, und die Anlage muss wieder laufen. Also da muss man schon vom, wie man als Mensch jetzt einen Zugang hat und wie stressresistent man ist, da muss man schon die Fähigkeiten haben dazu, dass man sagt, okay, das macht dann Spaß und man sieht es dann positiv, dass man sagt, man ist der Hero, man hat das Thema gelöst und die Anlage läuft wieder.
Ja, wie schaut sie auf solche Punkte? Ich meine, das ist ja gerade, Sie haben gerade was angesprochen, was enorm wichtig ist. Die Maschine muss laufen. Mhm. Jede Minute, jede Stunde, wo die Maschine steht, ist verlorenes Geld, ist verlorene Zeit. Wie schaut sie, dass wirklich diese Mitarbeiter auch so stressresistent sind, dass sie dann die eigene Initiative zeigen, dass das wieder rennt, das wäre klar.
Naja, das ist auf der einen Seite das Umfeld, das wir ihnen bieten, dass wir sagen, also bis hin zur betrieblichen Gesundheitsförderung und bis hin zu Beruf und Familie, dass wir sagen, wie kannst du einen Ausgleich finden, wie kannst du deine Batterien wieder aufladen, dass sowohl für dein persönliches Umfeld als auch für Beruf und für unser Unternehmen leistungsfähig bist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein Thema von Typus, dass ich sage, okay, will ich das und bin ich da der Richtige und macht mir das Spaß. Ne? Ja. Also bei uns ist neben all der Leistung und so weiter, ist immer der Spaßfaktor mit dabei, dass wir schauen, dass wir in den unterschiedlichsten Positionen einfach Mitarbeiter haben, die genau das gerne machen wollen und die auch Spaß dran haben.
Ich glaube, ihr habt so eine sehr lange Betriebszugehörigkeit, was ich so weiß von euch.
Ja, das ist richtig. Ja, wir haben sehr lange Betriebszugehörigkeiten, insbesondere in den produzierenden, aber mittlerweile auch im Marketing-Vertriebsbereich. Zum Beispiel in meiner unmittelbaren Reporting-Ebene ist aktuell eigentlich kein Mitarbeiter mehr dabei, der nicht schon zumindest 10 Jahre im Haus ist. Also da sind wir sehr stabil aufgestellt und würde sagen, haben wir immer noch weniger Fluktuation als in vielen anderen Betrieben.
Das ist auf jeden Fall seltenheitswert. Mhm. Ich meine, Sie sind das beste Beispiel, jetzt mit 20 dabei. Da würde ich ganz gern auf Sie auch eingehen. In 20 Jahren, ich glaube, die Firma hat sich seitdem des Öfteren neu erfunden. Ihr habt sehr viel natürlich weiterentwickelt. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, was waren denn so die größten einschneidenden Erlebnisse für Sie ganz persönlich in der Firma?
Die größten einschneidenden Erlebnisse. Das eine Thema, was ich schon angesprochen habe, ist einfach diese immerwährende Rotation, Anlagentechnik, neue Maschinen. Es hat sich zu dem, wo ich ins Haus gekommen bin, bis zum heutigen Zeitpunkt, gibt es eigentlich kaum mehr eine Maschine oder Einzelaggregat, das noch so ist, wie es damals gewesen ist. Also man ist eigentlich ununterbrochen in einer Veränderung mit drinnen. Es war am Anfang gefühlterweise schwieriger, die Mitarbeiter mitzunehmen, so unter dem Titel, es wollen schon wieder was ändern. Mhm. Dadurch, dass wir so lange Betriebszugehörigkeit haben, sind die Mitarbeiter einfach in diesem Veränderungsthema drinnen. Und gehen das mit. Und das war eins von den größten Themen. Ansonsten haben wir da baulich immer wieder Änderungen. Wir haben es auch da von der Organisation jetzt im Bürogebäude, wo wir ja mittlerweile in einer Phase drinnen sind, wo wir sagen, wir haben Mobile Work, wir haben keinen fixen Arbeitsplatz mehr zugeordnet, ich selber war keinen fixen Arbeitsplatz mehr. Das war damals eigentlich, würde ich sagen, auch Vorbildwirkung zu sagen, okay, wir machen das und da kann man jetzt nicht rausnehmen. Wir hätten da auch in dem Bürogebäude das platzmäßig gar nicht zustande gebracht, wenn es noch diese Büros, wie wir es damals gehabt haben, wo ich selber ein Büro gehabt habe mit 20 Quadratmeter, das hätte es gar nicht zugelassen, die Entwicklung. Mhm. Also das war für mich auch ein Change, wo ich einfach dann in die Sachen reingesprungen bin und gesagt habe, okay, das machen wir gemeinsam. Und da hat es halt das eine oder andere größere Thema gegeben, aber es war nie was dabei, was jetzt für mich dramatisch gewesen wäre. wo ich glaube, ich generell sehr anpassungsfähig bin und Veränderungen immer positiv eingehe und unter dem Titel das Beste draus zu machen.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil es muss ja, Veränderung gehört dazu, um ein Unternehmen erfolgreich zu behalten und noch erfolgreicher zu machen, aber man muss ja das Team mitnehmen. Und wir wissen, viele Menschen sind gegen Veränderungen nicht so aufgeschlossen. Das heißt, es ist ja die Managerverantwortung dann, diese Leute mitzunehmen, aufzuklären, warum das ist und an Hand zu nehmen
zum Beispiel. Ja, ja. Aber wir haben zum Beispiel ein Thema, passt da noch gut dazu, Hochregallager. Wir sind jetzt das dritte Jahr im Vollbetrieb mit dem Hochregallager. Mhm. Also das war ein Riesenumbruch von einem klassischen Blocklager, von einer Reduktion, wo es damals um 10 Mitarbeiter gegangen ist, aus dem Bereich Staplerfahrer, wo wir gesagt haben, in der Form brauchen wir das nicht mehr. Mhm. Aber dass wir da eine Lösung gefunden haben, dass wir die in anderen Bereichen aufgefangen haben, teilweise natürliche Abgänge gehabt haben und das über einen Zeitraum schon eingesteuert, weil wir ja gewusst haben, das Projekt ist verabschiedet, das dauert jetzt 2 Jahre, bis wir in Betrieb gehen damit. Und gleichzeitig auch dann der Change, dass wir gesagt haben, es gibt nicht nur ein Hochregallager, das dann vollautomatisiert im Chaos-System arbeitet, sondern es gibt erstmalig in der Veslau auch fahrerlose Transportsysteme, weil es dann ein Konkurrenzverhalten gibt, so quasi, weil wir ein Mischbetrieb sind zwischen klassisch Staplerfahrer und einem fahrerlosen Transportsystem. Und da waren aber die Sorgen, die wir uns gemacht haben, eigentlich im Nachhinein betrachtet völlig.
Das heißt, die Inbetriebnahme hat problemlos funktioniert.
Und es gibt da nicht das Konkurrenzverhalten. In Wirklichkeit ist es so, dass die Staplerfahrer, die sehen das als Unterstützung und als Hilfestellung und als Miteinander, als dass man da sagt, okay, jetzt sabotieren wir unter Anführungszeichen das fahrerlose Transportsystem.
Das ist selten, dass man sowas hört, dass das so positiv funktioniert. Für Sie mit 20 Jahren hier mit Ihrem Team, was ist denn so die Grundlagen für gute und langjährige Mitarbeiterführung? Was kann man anderen, die vielleicht gerade ihre ersten Mitarbeiter, ihre ersten Teams leiten, mitgeben als Grundlagen?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich vertraut. Da bin ich ein Typ, der Mitarbeitern sehr schnell das Vertrauen schenkt und noch selten enttäuscht wurde. Und das Zweite, meine Erfahrung ist, man muss bei gewissen Sachen loslassen können. Und man muss die Mitarbeiter gestalten lassen. In dem Moment, wo die sehen, okay, sie haben das Vertrauen und sie dürfen gestalten und sie haben da einen Freiraum und man schaut dann nicht dauernd über die Schulter und hat irgendwie so den Perfektionismus, dass man sagt, okay, das soll aber genauso laufen. Also man muss sich natürlich auch davon verabschieden, dass es nicht genauso macht, wie man selber machen würde, aber letztlich zählt dann die Lösung und das Ergebnis und dass die Mitarbeiter dann, dass wir gemeinsam den Erfolg haben.
Finde ich wahnsinnig gute Einstellung, eben gerade weg von diesem Micromanagement hin, freie Hand lassen und gewähren lassen und einen Fehler akzeptieren.
Ja, das muss so sein. Ich sage mal, das haben wir bei uns im Haus auch sogar in unserem Wertebild drinnen stehen, weil es so viel an Veränderung gibt und ich kann nicht auf der einen Seite die Veränderung haben wollen und auf der anderen Seite keine Fehler zulassen.
Unterstütze ich zu 100%, ist aber leider sehr selten, dass es nicht nur in den Werten drinsteht, sondern auch im Alltag gelebt wird. Weil wir wissen, alles, was irgendwo gedruckt wird, ist zwar lieber nett, aber es muss ja in der Organisation ankommen.
Ja.
Wie war Ihr Werdegang da, dass Sie sagen, in der Organisation kommt es an, auch für neue Mitarbeiter, wie werden die da eingeschult, dass sie das verstehen, wie die Kultur im Unternehmen ist?
Naja, wie schulen wir ein? Wir haben natürlich einen ganz einen klaren Schulungsplan, wo die unterschiedlichen Inhalte, das startet mit dem Leitbild, das startet mit der Vision, Mission, dass wir sagen, die Quelle ist unser Ursprung, wir löschen den Durst der Zeit, wir schaffen Wohlbefinden, das ist so unser Credo mal ganz oben. Und dann gibt es die einzelnen Werte, dass wir sagen, wie gehen wir miteinander um und wie wollen wir miteinander umgehen und wie schaut es aus mit Wertschätzung, wie schaut es aus mit Toleranz, wie schaut es aus mit Veränderung und eben auch das Thema Fehlerkultur. Und das Thema Fehlerkultur haben wir. Auf der einen Seite gibt es Parallelen in Richtung Sicherheit, dass wir sagen, bei nahe Unfälle und lernen die Organisation, dass wir sagen, wenn wir Fehler machen, ja, aber als lernen die Organisation, dass wir den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Mhm. Und das sind so Eckpfeiler, die sowohl beim Eintritt als auch wir haben jährlich so Schulungstage, da ist der ganze Tag quasi den Schulungsthemen gewidmet, wo es quasi auf der einen Seite neue Sachen gibt, Änderungen, Adaptierungen, auf der anderen Sache aber einfach eine Auffrischung, noch einmal ins Bewusstsein holen und zu sagen, hinterfragen wir es einmal kritisch und sagen wir, gehen wir wirklich so miteinander um? Ja, passt es für uns noch? Müssen wir was korrigieren oder sind wir da miteinander auf dem richtigen Weg?
Wenn wir jetzt Wünsch dir was spielen, Gibt es irgendein Thema intern, wo Sie sagen, wenn ich die Zeit und auch die Ressourcen hätte, würde ich das noch ganz gern in den nächsten Jahren umsetzen?
Ja, wir haben sogar ein Projekt, das wir umsetzen werden. Wir sind aktuell sehr knapp von den Kapazitäten. Das heißt, die Anspannung in der Saison ist relativ hoch. Wir investieren in die nächste Anlage, in die nächste Apfelanlage. Und das ist für uns insofern ein großer Sprung, weil das, was damals vor 20 Jahren als Produktionsfläche konzipiert war, dort können wir nichts mehr hinstellen. Das heißt, wir adaptieren eine der Lagerhallen und werden dort eine neue Anlage aufbauen. Und das Besondere an der neuen Anlage, es ist von der Technologie ein Quantensprung, weil wir bis dato, wir haben immer eigene Bereiche, wo Streckblasenmaschine ist und wo wir aus einem Rolling eine Flasche erzeugen und dann über einen langen Lufttransport ungefähr 3-4 Minuten Pufferzeit und dann landen wir in einen Rinser Füllerblock drinnen. Die neue Anlage ist eine Blockanlage. Das heißt, da ist die Streckblasenmaschine unmittelbar mit dem Füller kombiniert.
Wow.
Den ganzen Lufttransport gibt es nicht mehr und das ist quasi so ein Quantensprung in der Technologie. Und darüber hinaus werden wir noch einmal von der Mikrobiologie da einen Quantensprung machen, was Restrisiko, Hygiene betrifft.
Mhm.
Und das ist ein Riesenprojekt, wo ich sehr froh bin, dass die Eigentümer das freigegeben haben und wo wir dann auch unser Wachstum Deutschland, weil wir ja in Deutschland eine sehr deutliche Wachstumspolitik haben, dass wir da die richtigen Mittel aus Produktionssicht haben, um die Kundenwünsche entsprechend erfüllen zu können.
Bis wann wird die in Betrieb nochmal sein?
Die wird Jänner nächsten Jahres geliefert und wir werden im Mai in Betrieb gehen, Mai 26. Das ist
ein knackiger Zeitplan.
Ja.
Okay. Na, da kann ich mir vorstellen, dass das...
Und das bei Lieferzeiten, die immer noch, da sind wir jetzt wieder bei der Lieferkette, immer noch deutlich länger sind. Also wir haben die Anlage bestellt im Februar diesen Jahres.
Mhm.
Also ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit, bis dann geliefert wird, bis man in Betrieb geht, ist dann 14, 15 Monate. Und dann brauchen wir in dem Fall dadurch, dass wir eben nicht in der bestehenden Produktionsanlage bleiben, in der Produktionshalle, brauchen wir eigene Trafostation, wir brauchen dort eigene Anbindungen an Abwasser, wir brauchen Wasser, die Aufbereitung, wenn man für den Dampf dann entsprechend aufbereitetes, härtefreies Wasser braucht und, und. Also da ist vieles zu tun, was sonst, wenn man einfach in die Produktionshalle erweitert, nicht zu tun ist.
Das ist auf jeden Fall ein tiefgreifender Einschnitt und ich wünsche euch alles Gute, dass das auch in time dann natürlich live geht.
Das wünschen wir uns, weil wir haben schon ein paar Produkte in der Pipeline, wo wir sagen, mit der neuen Linie wollen wir das dann realisieren, dass wir wirklich den Zeitplan einhalten können. Das
kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Damit sind wir auch schon beim Abschluss und wenn wir uns im Ende dieses Jahres wiedersehen, im Dezember, was muss denn passieren, dass Sie sagen, für sich persönlich oder für die Firma, es war ein gutes, erfolgreiches Jahr 2025.
Ja, ein gutes, erfolgreiches in der Füsslauer. Ich glaube, unser wesentlichstes Thema ist Expansion Deutschland. Wir haben in Deutschland für die Marktbearbeitung doch in einer Größenordnung jetzt Geld in die Hand genommen, wie wir es die letzten Jahre zuvor nicht gemacht haben, dass wir einfach die Markenbekanntheit steigern und dass wir die Drehung unserer Produkte draußen steigern, dass der Handel mit uns so quasi Freude hat und wir auch die Freude haben. Und da haben wir uns ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt und ein sehr deutliches Wachstumssignal. Und wenn wir Deutschland dieses Wachstum wirklich einfahren, dann würde ich sagen, es war ein erfolgreiches Jahr und wir sind da gut unterwegs und haben so quasi Weichenstellung für den Erfolg der nächsten Jahre gelegt.
Welchen Anteil am Gesamtumsatz soll Deutschland erreichen?
Naja, wir machen mittlerweile 50 Millionen Füllungen für den deutschen Markt und wir wollen das bis 2030 verdoppeln. Und wir haben da, wie gesagt, für heuer im Vergleich zu den letzten Jahren also deutliches Wachstum drinnen. Und das wäre es in Wirklichkeit, dass wir sagen, das Geld, das wir da in die Hand genommen haben, strategisch und was wir da tun, dass das auch so realisiert wird, wie wir uns das vorstellen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Vorhaben. Ich halte die Daumen dafür. Vielen herzlichen Dank für den Input.
Danke.